Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezialschlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonard, von uns gelernt, Leni Fischer. Lieber Leni, sind wir schon im Sommerloch? Ich verneine das, glaube ich, schon mal, weil wir sprechen ja miteinander. Was ist für dich das große Thema dieser Woche? Sind die Schlagzeilen der Weltwirtschaft?
Ja, natürlich neben dem Ausscheiden der Deutschen bei der Fußball-WM, was für uns alle traumatisierend ist. Nein, das große Thema ist ein Thema, über das es international keine Schlagzeilen gibt, was sehr viel darüber aussagt, dass das Thema gar nicht so groß ist. Das ist der mit breitem Stolz, mit tiefem Bewusstsein der besonderen Leistung von unserer Regierung beschlossene Reformkatalog, also dieser Riesenreformkatalog, über den in der internationalen Presse, wenn überhaupt etwas zu lesen ist, maximal steht, Deutschland entlastet die Steuerzahler um 10 Milliarden. Das ist ja das, was, sagen wir mal, Elon Musk zum Frühstück für in der Portokasse liegen hat. Und das ist ja kein Betrag mehr. Da ist die Überschrift ist bereits Programm. Also eine Entlastung von 10 Milliarden Euro ist gar keine Entlastung. Die Deutschen nennen das dann auch nicht Entlastung, wir nennen das ja gleich Steuerreform. Dadurch wird das Ganze sogar schon fast, man möchte sagen, grotesk. Denn es gibt natürlich keine Steuerreform und eine 10 Milliarden Entlastung zu einer Zeit, wo die Deutschen mit die höchsten Abgaben in der OECD haben auf Arbeit, also Steuern und Sozialabgaben, dass die deutschen Bürger ihre Politiker damit wegkommen lassen, grenzt schon an Masochismus. Also während also das Geld zum Fenster rausfliegt, ob für irgendwelche, meiner Meinung nach, nicht besonders gut durchdachten Rüstungsausgaben oder in der Ukraine und sonst wo, in fast schon unbegrenztem Maße, ist also alles, was den gewählten Vertretern des Volkes einfällt, um denjenigen, die sie finanzieren, das sind dann 10 Milliarden. Während zur selben Zeit die Planung besteht, über die nächsten Jahre die Ausgaben für die Rentenkasse um Milliarden zu erhöhen. Dann wird auch noch gegenfinanziert von den sogenannten Reichen. Und Reiche sind in Deutschland dann ja schnell definiert. Ich finde es grotesk. Ich meine, es ist nicht, dass irgendeine der Maßnahmen, die da diese Woche beschlossen wurden, in irgendeiner Hinsicht mir als dumm vorkommt. Das meiste sieht ja ganz sinnvoll aus und kann man jetzt über dieses oder jenes nachdenken. Aber das Ding ist also alles, was nach anderthalb Jahren Regierung von diesen hochbezahlten Vertretern, vermeintlichen Vertretern des deutschen Volkes, dann als herausgegeben wird. Und das Traurigste für mich daran ist eigentlich, es ist keine Linie erkennbar. Du weißt, der Dieselmotor, der Stolz der deutschen Automobilindustrie, wird wahrscheinlich in die Geschichtsbücher, also die modernen deutschen Dieselmotoren, als die Ingenieurshöhepunktleistung in der Verbrennungstechnik eingehen. Eigentlich ein brillantes Produkt. Also rein von der Ingenieurtechnik, also rein so betrachtet. Optimiert, ausoptimiert bis zur letzten Schraube. Ich glaube, dieser sogenannte Reform ist sozusagen der Dieselmotor der jungen Bundesrepublik Deutschland. Es ist die Perfektion des alten bundesrepublikanischen Konsenssystems in Reinkultur. Man findet immer irgendwie eine Lösung. Das muss man auch positiv sagen. Sie kommen immer irgendwie zusammen. Nur ob das, was jetzt da hinten rauskommt, den Ansprüchen einer sich dramatisch wandelnden Weltwirtschaft gerecht wird, daran kann man zweifeln. Und irgendwie das Traurigste daran ist, es fehlt eigentlich jede Vision, jedes, wo gehen wir hin, was können wir tun. Der Bürokratieabbau, super, mal sehen, ob er stattfindet. Ich finde es alles ein bisschen dafür, ich finde den Begriff Reform schon übertrieben. Und du weißt ja, ich bin ja der Auffassung, wir brauchen keine Reform dieser Steuer, Sozial und sonstigen Systeme. Wir brauchen einen strukturell neuen Ansatz, eher revolutionär als in kleinen Schritten.
Das wäre genau meine Frage.
Es schreibt niemand drüber, Roman. Es gibt fast keine Berichte darüber in der Weltpresse.
Das wäre gerade meine
Frage. Das sagt irgendwie auch eine Menge.
Sind das überhaupt Reformen, über die jetzt die Politiker bzw. der Kanzler da redet? Sind das überhaupt Reformen A und B? Sind das Reformen, die tatsächlich irgendwann etwas bringen der deutschen Wirtschaft? Kommt die damit, was da jetzt beschlossen wird, irgendwie wieder auf die Beine, auf die richtige Spur?
Na, jetzt muss man mal ehrlich sagen, es ist nicht die Aufgabe des Staates, die Wirtschaft auf die Spur zu bringen. Das ist die Aufgabe der Wirtschaft. Und wir müssen vorsichtig sein, auch das, sagen wir mal, nicht immer beeindruckende Leistung deutscher Großunternehmen einzig und allein dem Staat anzuhängen. Dass diese Reformen, die der Staat da ergriffen hat, unter dem Strich der Wirtschaft mehr helfen als schaden, ist auch gesichert. Mhm. Dass sie ein Land, das sich in einer schweren Strukturkrise befindet, dessen größte Schwäche darin besteht, dass kaum noch investiert wird in diesem Land, das viel zu hohe Energiekosten hat. Keiner redet darüber. Die Reform, die wir wirklich mal bräuchten, ist nicht da irgendwie so eine kleine Stellschraube an den Arbeitskosten, sondern das ist die Frage, wie bekommen wir die Energiekosten auf ein halbwegs wettbewerbsfähiges Niveau? Und da weigert man sich auch nicht darüber zu diskutieren. Irgendwo kam eine Studie, wir könnten die Kernkraftwerke wieder zum Laufen bringen innerhalb von 3 Jahren, also die zuletzt abgestellten. Da redet, will ja nicht mal einer drüber reden. Und warum nicht? Weil sie Angst vor einer Splitterpartei haben. Entschuldigung, dass ich sie so nenne, die Grünen. Die eine massive Macht in Deutschland ausüben, über ihre, nur den halben Beamtenapparat als Wähler haben, die Journalisten in ihrer Haupt, wenn du unter Journalisten eine Wahl machen würdest, gäbe es einen grünen Bundeskanzler, da kannst du sicher sein. Und wenn du beim öffentlichen Rundfunk, dann brauchst du gar keine Wahl mehr, dann kannst du gleich sagen, das ist ja ein Ergebnis wie damals im Osten. Die Angst vor denen ist so groß, dass sich selbst vernünftige Leute in den anderen Parteien nicht mal mehr trauen, solche Eisen anzufassen. Und das macht mich schon, das ärgert mich. Das ist für mich Politikversagen. Die Frage, dass Deutschland kaum noch Wirtschaftswachstum hat, das ist nicht nur eine Frage der Politik. Da muss auch die Wirtschaft selber was machen. Aber es fehlen Impulse. Was passiert wirklich? Was machen wir auf dem Gebiet KI? Wie kommen wir voran? Was machen wir im Bereich der Robotik? Was ist eigentlich die Strategie jetzt? Gott, das Kabinett hat beschlossen, wir werden jetzt härter mit den Chinesen reden. Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, in Peking klappern schon die Zähne vor Angst. Ich finde es alles zu kurz gesprungen. Es tut mir leid. Aber ich will sie auch nicht nur kritisieren. Wenn du und ich da sitzen würden, wir würden maximal auch nicht mehr hinbekommen. Darum nenne ich das System immanent. Wir haben in Deutschland ein wunderbares politisches System nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und das arbeitet mit der ihm eigenen Perfektion an dem Dauerkompromiss. Aber dieses System ist nicht mehr schnell genug anpassungsfähig. Ich glaube, die Parteien sollten mal drüber nachdenken, dass dieses ewige kleinste gemeinsame Nenner vielleicht nicht der richtige Weg ist.
Gestern habe ich noch ein bisschen dem Bundeskanzler zugehört. Der war ja bei der Talksendung Maybrit Illner noch zu Gast und der hat immerhin so ein bisschen einen Funken von Selbstkritik hat er durchschimmern lassen, so wie mir zumindest scheint. Er hat da gesagt, ja, hätte selbst nicht gedacht, dass es so lange dauert, da habe er sich geirrt. Ist diese Selbsterkenntnis ein erster Schritt zur Besserung? Weg von diesen Sagen, was er sagt?
Also diese Selbstkritik ist eine Sprechblase. Da sie nun objektiv extrem lange gedauert hat und es für den letzten Sommer angekündigt hat, wenn es dann ein Jahr später ist, dann sagst du, ja, da muss ich jetzt zugeben, also hat doch länger gedauert. Das ist übrigens sehr elegant, weil er damit von der Frage ablenkt, was hat länger gedauert? Die großen Reformen, die angekündigt waren? Das ist alles? Das ist wirklich alles? Einige Schritte sind sogar ganz mutig, dass die SPD mitgemacht hat, die Karenztage, die ich noch aus meiner Jugend kenne, auf Null zu setzen. Also du brauchst bei der Krankschreibung jetzt sofort einen Arzt. Wobei ich mich frage, ob die Politiker eigentlich das deutsche Gesundheitswesen ausreichend kennen. Man weiß ja nie so genau. Die sind ja alle privat versichert. Ich wünsche denen ja sehr viel Spaß dabei, einen Arzt zu suchen, wenn du morgens mit einer Magenverstimmung aufwachst oder was auch immer. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll. Da muss aber schnell laufen. Darum war ja diese Karenzzeit damals ja auch mehr so eine praktische Sache. Ich würde es ja ganz anders machen. Ich würde sagen, die Leute behalten ihre Karenzzeit und wir verbringen nicht statt irgendwelchen Ärzten schnell unterschriebene, aber das wird ja eine Unterschriftspraxis am Ende, werden schon für die Ärzte, was sollen die denn machen oder nicht? Die haben ja gar nicht die Zeit. Und dafür wird der Kündigungsschutz massiv gelockert. Ja, man, die haben ja auch was gemacht. Das muss man ja lassen. Ist ja nicht, dass sie nichts gemacht haben. Diese befristeten Verträge mit 4 Jahren ohne besondere Begründung. Also es sind viele, viele Sachen dabei, wo du sagst, das ist gut. Und da muss ich sogar sagen, Merz, Mann, hast du die SPD aber ganz schön weich gelabert auf dem Punkt. Vielleicht hat die SPD, ich meine, bei der SPD weiß ich auch gar nicht so genau, wofür die eigentlich steht. Da arbeiten die ja selber dran. Aber für mich ist es, wenn das alles ist, was unser politisches System zu einer Zeit hinbekommt, man kann über Donald Trump reden, wie man will, der macht gigantische Steuerreformen, gigantische Programme hier, gigantische Programme da, in Amerika wird investiert, das ist ein bisschen zu wenig. Im Englischen sagt man too little, too late. Was uns zum zweiten Thema bringt, also Deutschland wird ja nur noch im Hinblick auf 2 Dinge in den Medien, also nicht die reformfähige Leistung von Merz werden gewürdigt, sondern das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und was übrigens noch mehr Schockwellen im Ausland ausgelöst hat, ist der komplette Stillstand der Bundesbahn vor 2 Wochen für 2 Stunden. Das sind die Schlagzeilen, die wir produzieren. Dieses Reformpaket, auf das unsere Politik so stolz ist, läuft faktisch ohne internationale Wahrnehmung durch. Viel spannender ist die Diskussion, warum ist die Weltwirtschaft so resilient? Wir haben die Straße von Hormuz gehabt. Wir haben einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine seit 5 Jahren bald. Also es ist im Februar 5 Jahre. Da riesige Ressourcen auch verbraucht, auch europäische, also westliche Ressourcen. Wir haben kann man nicht anders sagen, schwere Immobilienkrise in den letzten Jahren in China gehabt. Wir haben eine schwere Strukturkrise in Europa und so weiter und so fort. Und irgendwie geht das immer weiter. Und zwar relativ, ja, nicht besonders große Wachstumsraten, aber ganz ordentlich international. Und darüber wird viel diskutiert, wie viel ist davon Glück und wie viel ist davon sozusagen, wir haben einfach brillantere Zentralbank, Akteure genau, wir haben brillante Politiker, die genau im richtigen Zeitpunkt die Fiskalpolitik adjustieren. Das ist so eine Diskussion, weil das wird viel darüber aussagen, ob das alles so weitergehen kann, auch mit den Kapitalmärkten, wo wir uns ja daran gewöhnen, dass Börsenkurse eigentlich niemals fallen können und wenn, dann höchstens für ein paar Wochen. All das ist ein großes Thema und ist, wenn du das runterdestillierst, so in den meisten Analysen, kommen 2 Dinge raus. Das eine ist das ungeheuer systematische Vorgehen Chinas. Wir haben diese Immobilien- und Debtkrise im Land wegen Überinvestitionen. Die verdauen sie so ein bisschen. Ist ja nicht wirklich eine Marktwirtschaft dort. Die investieren wie verrückt in die Zukunft. Die halten die Technologieschlacht mit den Amerikanern, muss man wirklich zugeben. Also alle Analysen, die ich lese, sagen, die Chinesen hängen zwischen 3 und 6 Monaten hinter den Amerikanern, maximal 9. Weil so wird heute schon gespielt. Das ist heute Weltwirtschaft. Darum dieser Satz von Merz, sorry, ich brauche mal ein Jahr länger. Also China liegt 3 bis 9 Monate hinter den Amerikanern in der Entwicklung der KI-Modelle. Das muss man sich im Mund zergehen lassen, was da für ein Kampf tobt. Wir wollen nicht ausrechnen, wo wir liegen. Die bauen die Robotik aus und machen eine extrem exportorientierte, aggressive Strategie. Das schwächt ihre klassischen Nachbarn. Also ist auch auf Kosten der Japaner, der Taiwanesen, der Südkoreaner. Jetzt kommt aber der andere Sache. Der zweite Treiber. Die Kapitalinvestitionen in Amerika durch KI haben so gigantische Ausmaße angenommen, dass sie die gesamte Weltwirtschaft verzerren. Das heißt, während China sein Inlandsproblem durch einen Exportboom löst, auf Kosten auch seiner Nachbarn, spüren die Nachbarn das gar nicht, weil die Amerikaner so viel importieren aus Taiwan, Japan und Südkorea für ihre Datencenter und die gesamte Backbone und Infrastruktur dieser KI-Schlacht, man kann es nicht mehr anders nennen, dass das Wachstum in Taiwan durch die Decke geht. Und dadurch kriegst du dieses, bleibt die Weltwirtschaft auf Wachstumskurs. Europa dümpelt wie so ein leckgeschlagenes Schiff in der Mitte und sagt, jetzt werden wir aber wettbewerbsfähig und Ursula von der Leyen, wir werden auch nicht mehr so bürokratisch. Wir werden sehen, Merz sagt dasselbe, aber dümpeln vor sich hin. So ein bisschen ohne Plan. Das merkst du ja auch an dieser Woche in Deutschland. So ein richtiger Plan ist hinter der ganzen Sache ja nicht. Und die Chinesen, die Amerikaner liefern sich eine gigantische Schlacht darum, wer in der Robotik und in der KI führend wird. Die Amerikaner führen bei den sogenannten Large Language Modellen, also der generischen künstlichen Intelligenz, und die Chinesen führen bei der Robotik. Und die Amerikaner und die Chinesen gemeinsam schlagen sich auch darum, wer demnächst den Weltraum beherrscht. Und wenn also Elon Musk alle Satelliten dahin geschossen hast, dann kannst du abends nicht mal mehr einen Sternenhimmel sehen. Das ist so voller Satelliten. Also wir werden, das gleicht die Weltwirtschaft aus. Und das ist aber auch eine gigantische Wette. Das ist nämlich die gigantische Wette. Entschuldigung?
Kann die gut gehen, diese Wette? Ist das eine besorgniserregende Tendenz oder ist das gut?
Ja, du weißt, das bringt mich gleich zu unserem letzten Thema, dass ich sagen muss, mea culpa, mea maxima culpa. Meine, wenn man so steile Thesen gerne vertritt, wie ich, ein bisschen provokativ eine Meinung hat, da muss man sich natürlich auch hinstellen und sagen, das habe ich ja wohl gar nicht richtig gesehen. Das wird gleich Öl sein. Ich sage das nur einschränkend, wenn ich jetzt hier eine Meinung abgebe, sozusagen wie auf einer Zigarettenpackung, Vorsicht, Vorsicht, der Typ irrt sich auch. Ich persönlich glaube, dass wir Also ich persönlich glaube, dass es außer Kontrolle ist, dass also irgendwas schief geht, irgendwo ein Rad abfällt. Dass wir entweder aufwachen und merken, die Produktivitätsgewinne durch KI, die kommen ja gar nicht so. Oder dass doch zu schnell zu viele Leute entlassen werden, was soziale und ökonomische Verwerfungen auslöst. Oder irgendwo kommen da Modelle raus, bei denen sie so ein bisschen die Kontrolle erstmal nicht so halb verloren haben. Oder sie haben einfach viel zu viel Geld investiert. Es ist ja jetzt fast eine Billion, die dieses Jahr allein investiert wird. Roman, das sind Beträge. Wie gesagt, die Deutschen, eine der fünf größten Volkswirtschaften der Welt, haben von ihrer tapferen Regierung an 10 Milliarden Steuerreform bekommen. Einfach nur die Zahlendimensionen hier. Da braucht man ja eigentlich, würde man sagen, mehr braucht man gar nicht dazu sagen, QED. Das sind also über 1 Billion. Dass da irgendwas schief geht, ist eigentlich zu erwarten. Aber ich sage das schon seit einiger Zeit und bis jetzt, jedes Mal, wenn ich auf die Börsenkurse sehe, geht immer weiter hoch. Mir kommt das also mulmig vor und ich bin auch faktisch kaum noch investiert in diesen Markt. Also mit dem Risiko, dass ich in einem Jahr hier sitze, weinend, weil ich angucke, wie alle anderen Geld verdienen außer mir.
Also
weil Sie mich jetzt zu meinem... Ja.
Die obligate Frage, was bedeutet das für den Einzelnen, für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen? Was heißt das für uns?
Also wenn du der Meinung bist, du solltest auf so jemanden wie mich hören, also nochmal, sieh auf die Zigarettenpackung, das bedeutet, dass wenn man, also für den Teil des Geldes, in dem man so ein bisschen auch spekuliert oder aktiv managt, würde ich eher eine, sagen wir mal, defensive Position haben. Also ich würde zumindest einen Cashanteil jetzt von 50% haben wollen. Für den Teil nicht das, was ganz langfristig angelegt ist. Da lohnt sich das nicht so auf solche Sachen. Aber ich finde, der Markt läuft heiß. muss dann jeder natürlich selber entscheiden auf eigenes Risiko. Aber ich für mich glaube das und glaube eher, dass wir eine Korrektur sehen werden, die auch ziemlich deutlich ausfallen kann. Aber bis jetzt ist nichts davon gekommen, was mich zu meiner falschen Ölprognose bringt.
Was war da dein Irrtum oder warum hast du dich geirrt?
Ja, zunächst mal die Frage, man merkt mal wieder, ich hatte ja gedacht, das kann doch gar nicht sein, der Terminkurs für Öl geht mal gerade über $100 das Barrel. Also wenn die Straße von Hormuz geschlossen ist und nicht absehbar ist, wann sie wieder aufgemacht ist, und sie ist ja jetzt auch noch nicht so richtig aufgemacht, wobei man so gar nicht mehr da durchblickt, was da unten eigentlich stattfindet, dann hätte der Ölpreis eigentlich bis auf 200 gehen können. Und wir hätten eine echte weltwirtschaftliche Krise haben können. Das ist nicht passiert. Und meine Prognose, dass das schon dramatische Konsequenzen haben würde, ist nicht eingetreten. Zwei Gründe. Erstens, Donald Trump und die Amerikaner haben in kürzester Zeit, also man möchte fast sagen, sie haben wie ein Börsenhändler reagiert. Take your loss. Die haben gemerkt, die Strategie, die militärische Strategie im Iran geht nicht auf. Und dann haben sie fast wie ein Börsenhändler, Trump ist halt auch ein Trader eigentlich, ein Spekulant, hingegen hat gesagt, falsche Annahme, Schluss, hören wir auf. Geopolitisch, alle Diplomaten und Geostrategen kriegen dann natürlich, fast schon Herzrhythmusstörungen, nur bei dem Gedanken, das ist ja strategisch natürlich schon ein bisschen fragwürdig. Aber es ist eine Entscheidung und das hat natürlich Druck rausgenommen. Und er hat eigentlich öffentlich ja auch gesagt, ich beobachte den Aktienmarkt bei diesen Entscheidungen. Und als er dann gesagt hat, ich habe einen Frieden, so eine Art Friedensschluss mit Iran, hat er ganz stolz gesagt, super, die Aktien sind gleich um ein paar Prozent gestiegen. So tickt er nun mal. Das in dem Ausmaße musste man auch nicht unbedingt erwarten. Aber vielleicht hätte man das noch am ehesten erwartet. Aber der zweite Punkt ist fast noch wichtiger, denn die Straße von Hormuz war so lange geschlossen, dass es schon dramatische Auswirkungen gehabt hätte. Die Chinesen. Und wir müssen anfangen, die Chinesen genauer zu beobachten. Und zwar jenseits der intellektuellen Qualität der Europäischen Kommission, sondern wirklich uns mehr Gedanken machen, warum machen sie, was sie machen und was ist ihr Ziel. China hat seine Ölimporte von dem Tag an, wo der Krieg ausbrach, um mehr als ein Drittel reduziert. Die haben 5 Millionen Barrel Nachfrage aus dem Markt genommen. Dass es in Taiwan und Singapur und Indien am Ende überhaupt noch Öltanker gab, lag nur daran, weil die Chinesen eigenes Öl sogar noch an die verkauft haben, dass sie schon gekauft haben, die Tanker umgeleitet haben. Damit haben sie den gesamten Weltölmarkt stabilisiert. Es sind ungefähr netto 8 Millionen rausgegangen pro Tag und die Chinesen haben 5 Millionen im Grunde genommen wieder reingegeben und du hast im Tag so rund 100 Millionen plus Barrelvolumen, das produziert und nachgefragt wird und damit war dann diese Lücke so klein, dass auch westliche Länder mit dem Abbau eigener Reserven diese Lücke schließen konnten für diese Laufzeit. Das ist phänomenal und wir müssen uns die Frage, und das, da muss ich jetzt sagen, das war nicht einfach so zu erwarten. Warum machen die Chinesen das? Warum sind sie so nett und helfen den Amerikanern und damit ja indirekt auch Trump, den Europäern? Was denkst du, warum?
Sag's mir.
Als alter Zyniker und besonders auch aus meinem, also ich habe sehr viel auch geschäftliche Erfahrung in China gehabt. Ich war das erste Mal, glaube ich, damals, wann war das da, als mit dem damaligen Zentralbank versehen war, glaube ich, 1998, 97, habe ich wirklich viel Zeit mal in Peking und dann Shanghai. Weil die Chinesen ein riesen Inlandswirtschaftsproblem haben, das sie nur durch massive Exportboom ausgleichen können. Und weil für die Chinesen strategisch ein wirtschaftlicher Einbruch bei ihren Kunden, wenn die kein Geld haben, kannst du denen auch nichts verkaufen, eine große Gefahr darstellt. Und diese gegenseitige Abhängigkeit, die man mal gesagt hat, Frieden schaffen durch Handel, Das ist schon hier ein ziemlich konkreter Fall. Die Chinesen haben ein größeres Interesse, dass wir nicht verarmen, um ihre eigenen Kram abzukaufen. Und auch dort die Zahlen, Roman, wir dürfen die Zahlen nicht aus den Augen lassen. Vor 10 Jahren lag der Handelsüberschuss Chinas mit uns bei rund 400 Milliarden. Dieses Jahr gehen wir von 1,2 Billionen aus. Das ist ein bisschen mehr als die Inflationsrate, also ein bisschen deutlich mehr. Eine Verdreifachung des Handelsüberschusses von China mit dem Rest der Welt. Noch vor 20 Jahren war Deutschland der sogenannte Exportweltmeister, aber haben wir auch mal, ja, wir waren ja auch mal Fußballweltmeister noch vor 12 Jahren. Also aus der Zeit, als wir Fußball- und Exportweltmeister waren und die Autoindustrie gelaufen ist wie geschnittenes Brot, als da ist jetzt China der ganz große, aber mit einem Abstand Exportweltmeister auf der Welt, das gibt's überhaupt nicht, aber wir sind auch abhängig von diesen Exporten. Und darum können sie es sich nicht erlauben, Schaden anzurichten. Und wenn du das im Memorandum an deinen Kollegen Roger jetzt mal kurz geopolitisches einordnest, die Sorge, die er ja auch hat und die auch sehr begründet ist, dass die Russen natürlich in die Ecke getrieben auch eskalieren könnten, derjenige, der sozusagen der größte Garant für Nicht-Eskalation auf dieser Welt ist, ist nicht die friedensstiftende Europäische Union, bei Gott nicht. Eher noch der brutale Pragmatismus eines Donald Trumps. Nein, das ist der Hauptakteur der Vernunft ist China. Das können wir natürlich im Westen nicht sagen, weil sie sind ja ein autoritäres Regime und damit ja per Definition des Teufels. Jeder Akt des Teufels ist eine Sünde per Definition. Also muss alles, was die Chinesen machen, eigentlich ja boshaft und falsch sein. Ich muss ihnen aber ein Kompliment machen und sie helfen uns im Moment. So, das wäre jetzt mein Schlusswort dazu.
Liebe Lenny,
ja, sorry, ich wollte jetzt auch nicht, wenn du noch eine Frage hast, Entschuldigung, Roman, bin heute... Du siehst ja in meinem Hintergrund, ich bin unheimlich gut gelaunt, habe allerdings durch diese ständige Auseinandersetzung, aber das kommt noch aus Zürich, mit entweder 45 Grad auf der Straße oder minus 10 Grad gefühlt in irgendeinem Geschäft oder Taxi oder Restaurant, habe ich mir so ein bisschen, wie du hörst, so eine raue Stimme zugelegt.
Wir entschuldigen dir das. Seit wir 2-0 gegen Algerien gewonnen haben, ist für uns die Welt sowieso in Ordnung und wir schauen jetzt mit Vorfreude diesem Achtelfinale entgegen. Lieber Leben,
vielen Dank. Was schlagt ihr Schweizer denn vor, wen die Deutschen als neuen Trainer haben sollten zur Rettung der Nation?
Ja gut, wir spekulieren selbstverständlich auf Jürgen Klopp. Ich glaube, das wäre die beste Lösung. Es ist auch die naheliegendste Lösung. Aber wir sind da gespannt, wen ihr aus dem Ärmel zaubert oder aus dem Hut zaubert.
Du genießt das ein bisschen zu sehr, dass ihr in die nächste Runde gekommen seid und die Deutschen nicht. Roman, ich wünsche. Wann ist euer nächstes Spiel?
Unser nächstes Spiel, glaube ich, nächste Woche. Ich habe noch nicht geschaut, wann, aber auf jeden Fall, es wird bald kommen.
Wenn wir schauen.
Vielen Dank.
Dann wünsche ich dir und natürlich den Zuhörern ein wunderschönes sommerliches Wochenende.
Gleichfalls. Vielen Dank.